Unterwegs mit dem Plan Gottes hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist die letzte Predigt. Also die letzte Predigt von mir, nicht die vom letzten Sonntag. Und die Sepp hat auch eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte will ich noch mal ganz kurz herumstellen. Ich bin mit einem guten Freund zusammengehockt ums Feuer. Haben ein Bier getrunken und eine Wurst gegessen und haben darüber uns unterhalten, was eigentlich so der Plan wäre. Weil er hat ein Bauer in meinem Alter, so ein Klecki, und hat eigentlich so ein bisschen erreicht, was ein Bauer erreichen will. Und dann ist so die Sinnfrage entstanden, ja, was wäre jetzt eigentlich noch der Plan? Soll ich noch grösser werden oder der schnellste, beste oder der grösste Herdöpfel? Oder was ist so die Idee? Und so sind wir drauf gekommen, haben wir dann angefangen über den Paulus zu reden. Das war dann eben innerhalb der letzten Predigt. Und auf das komme ich heute ganz am Anfang noch kurz drauf zu sprechen. Und dann geht es aber noch darum, eben mit dem Plan, so wie der Paulus geplant hat, ist dann in dieser Predigt vorgekommen. Aber das Planen allein ist ja auch noch nicht so wirklich PS am Boden gebracht. Also wir müssen es dann auch umsetzen. Und darum ist ja dann die weitere Predigt entstanden. So weit im Voraus einmal zum heutigen Plan. Es ist so, dass wir mit folgendem Ablauf heute wollen vorgehen. Wir sind schon an dem Teil drin, die Schnittstelle zum Teil 1. Ich gehe darauf noch kurz ein. Dann haben wir die Übersicht zu der Reiseplanung. Jetzt geht es langsam Richtung Praxis. Und dann unterwegs wird es dann konkret. Und das ist so ein bisschen der Inhalt vom heutigen Morgen oder zumindest von den nächsten 30 Minuten. Nochmal schnell rückblickend zu der letzten Predigt, die Paulus-Strategie, die wir angeschaut haben, wie hat Paulus geplant, wie ist er vorgegangen. Und da haben wir festgestellt, er hat sich Ziel gesetzt und er hat sich vor allem geistliche Ziele gesetzt. Ich habe auch schon gesagt, es sind auch andere Ziele okay, aber Priorität sollte die geistlichen Ziele haben und die anderen Ziele können sich dort vielleicht unterordnen, wie wir ja auch beim Paulus gesehen haben. Übrigens hat er nicht irgendwelche Ziele gesetzt, geistliche, sondern auch die hat er abgeleitet aus dem Jesaja raus. Habe ich letztes Mal erklärt, gehe jetzt heute nicht mehr darauf ein. Er hat Prioritäten gesetzt und wichtig ist, er hat Weise, mit Weisheit hat er Prioritäten gesetzt. Das wird heute ein zentraler Punkt sein. Weil in unserem Alltag, und wenn wir unterwegs sind, sind weise Entscheide extrem hilfreich. Und falsche Entscheide können gröbere Folgen haben. Er ist dann ins Planen gegangen und hat Pläne entwickelt. Und er ist ins Gebet gegangen, hat seine Pläne Gott vorgelegt, hat ihn eingeweiht, hat ihm das mit ihm besprochen. Und er hat vor allem auch Beharrlichkeit gehabt. Er hat, wenn er mal geistliche Ziele und eine Strategie festgelegt hat und die angefangen hat umzusetzen, dann hat er die nicht einfach so verloren. Außer es hat, ich sage jetzt, einen klaren Hinweis gegeben, vielleicht von Gott selber. Aber grundsätzlich ist er dann, hat er dann festgehalten, hat vielleicht seine Planung müssen zum Teil anpassen müssen. Ist dann Träumer besuchen, wie wir letztes Mal angeschaut haben. Sein grosser Wunsch war, Träumer besuchen. Besucht hat er es dann, indem er in den Knast gekommen ist in Rom. Oder? So wirklich eine Besucherreise ist es nicht mehr geworden, oder zumindest in der Bibel nicht auffindbar. Aber zumindest hat er es dann umsetzen können. Also wir sind letztes Mal vor allem im Planen gewesen und haben am Schluss, das sind auch die Folien, die haben wir letztes Mal schon gesehen, sind die letzten zwei Folien gewesen, ist das Thema Weisheit und das kommt auch heute nochmal zentral vor, nämlich die richtige Gesinnung pflegen werden wir heute thematisieren. Auch das ist, wenn wir geschaut haben, wie der Paulus vorgegangen ist, ein entscheidender Punkt gewesen. Das mit, wo ich sage, einfach planen allein bringt noch nichts, oder? Das muss ja dann schon ein bisschen dran sein. Und wie kommen wir denn zu dieser Gesinnung? Wir können Gott um Weisheit bitten, steht im Jakobusbrief. Auch hier heute noch ein spannender Hinweis zu dem Punkt. Wir finden Weisheit im Wort Gottes und vor allem dort. Und wir haben Weisheit durch Erfahrungen. Ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, es ist wichtig, haben wir in einer Gemeinde Leute, die schon ein bisschen älter sind, die Erfahrungen gemacht haben. Die sind oft weise. Jetzt stimmt, das war die letzte Folie, ich habe den Bibelvers angepasst. Auf den können wir gerade anschliessen. Ich könnte noch mal schnell auf die Grafik eingehen. Wenn wir einen Plan haben und unser Ziel nehmen, dann wäre es einfachst, möglichst einfach das Ziel erreichen, ohne grosses Hindernis. In der Realität ist es aber ja nicht wirklich so. In der Realität ist es eher so. Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir ein Ziel erreichen wollen und so einen Weg vor uns sehen und manchmal sehen wir nicht einmal den ganzen Weg, sondern wir sehen vielleicht nur die nächste Bergspitze an. Dann gibt es ja die Oberstrategen, die ganz Schlauen, die dann den Heißluftballon nehmen und über ihre Herausforderungen wollen drüber fliegen. Ob das wirklich schlau ist, haben wir letztes Mal noch nicht miteinander besprochen und um das geht es heute, um genau den Weg. Und ist es schlau, in einen Heißluftballon zu hocken? Ist der wirklich ein Schlauer? Oder ist der vielleicht gar nicht so schlau? Braucht sich der dort unten oder ist er dort oben gut platziert? Aus dem Hebräer 4, und da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, der Paulus redet hier bei diesem Vers rückblickend aufs Volk Israel. Ich gehe jetzt hier nicht den ganzen Hebräer 4 durch, obwohl vieles am heutigen Tag ein bisschen auf dem basiert. Aber mir ist auch schon gesagt worden, ich muss ein bisschen mit dem Bibelvers runterfahren und das versuche ich heute. Darum nehme ich nur den Kernvers daraus. Schlussendlich geht es darum, dass er einen Rückblick macht, eben auf so ein genanntes Schattenbild, auf das Volk Israel. Die Wüstenwanderung ist das Thema und er sagt da in dem Vers, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Also während dem Schöpfungsbericht, wo man lesen, dass am siebten Tag ruht. Jetzt ist einfach die Frage, oder im Heißluftballon, ist jetzt der dort oben am Ruhen? Und ist jetzt Zeit zum Ruhen? Oder wie ist jetzt das? Wenn wir ein Ziel haben, einen Plan haben, haben wir im meisten Fällen ein Fernziel. Ich kann mich erinnern, wenn wir früher in der Ferien sind, wir sind jede Frühlingsferie auf Rehe, so eine christliche Familienfreizeit, das geheißen, und dann sind wir Fernziel gegeben. Der Vater ist gefahren mit dem alten Volvo 47, wenn das war. Ich bin hingeguckt und habe hinten rausgeschaut und habe immer gesehen, welche Tafeln mir jetzt gerade passiert haben. Und der Vater hat immer gesagt, jetzt ist das nächste Fernziel ist Stuttgart, das nächste Fernziel ist Karlsruhe, das nächste Fernziel ist, weiss ich was. Also, was ist das nächste Fernziel? Haben wir unsere Fernziele vor Augen? Wissen wir, welche Richtung wir los müssen? Also wenn wir jetzt heute heimwenden, aus der Region rausgehen, ist mal die erste Entscheidung gegangen rechts, Richtung Langkannan, also zum Beispiel Löningen, oder gehen wir Richtung Schaffhausen? Oder was ist das Fernziel? Ist denn das Fernziel, dass wir uns zu Gott bekennen und bekehren? Ist das unser Fernziel? Ich habe festgestellt, das passiert oft, dass wir in unserem Job und als Job jetzt als Gläubige, nicht in unserem Arbeitsumfeld, das als Fernziel anschauen, wenn wir einen Menschen begleiten. Dass wir doch, dass wir es schaffen, dass sich der zu Gott umkehrt. Oder ist das Fernziel Folgendes? Gemeinschaft mit Gott, ist das Fernziel? Was passiert, wenn wir hier einen Fehler machen bei dieser Fernzielwahl? Oder wenn ich mal hinten nach Paris, Evreux auf Montage war. Und ich wusste, ich muss heim, ich habe einen Termin abgemacht mit Andrea, ich weiß nicht mehr, was gegangen ist, ich glaube, ich gehe den Verlobungsring aussuchen oder so etwas Ähnliches. Wieder weil ich wusste, ich muss heim, relativ gleich. Und ich habe mich dann verabschiedet beim Kunden, wir hatten dort irgendeinen Inbetriebnahme gehabt. Ich bin losgefahren und dazu, das war vor 20 Jahren, hatte mit dem Handy noch nicht einfach das Navi gehabt, oder? Vielleicht haben wir irgendetwas gehabt, vielleicht haben wir Karte gehabt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich in die falsche Richtung gefahren. Nämlich Richtung Le Havre, Richtung Norden und nicht Richtung Osten. Irgendwann, nebenan ist der Monteur noch gesessen, der noch mitgekommen ist, hat aber geschlafen und gesagt, hey Heckli, welche Richtung fährst denn du? Du fährst jetzt hier gerade Richtung Küste. Du musst umkehren. Oder weißt du, das Fernziel war Löningen. Und die Umkehr war nur Mittel zum Zweck, weil ich falsch war. Und darum ist mir ganz wichtig, am heutigen Morgen oder dieser Predigt geht es mir darum, warum sind wir auf dieser Erde? Was ist da auf dem Plan los? Und warum ist die Umkehr eigentlich der Start und nicht das Fernziel? Was bedeutet das? Wichtig einmal, ich habe mal eine Predigt über den Himmel im Fokus. Und dort ist die Hauptaussage, dass wir da nur Fremdlinge sind auf dieser Erde. Dandy hat vorher erklärt, mit wie viele Versicherungen wir abschliessen können. Ich meine, wir können uns auf dieser Erde voll einrichten, wenn er das will. Wir können uns gegen alles absichern, übrigens ich auch Versicherungen. Ich will heute nicht über das Thema, ist das richtig oder falsch oder gutgläubig oder nicht gutgläubig. Das geht es nicht. Mir geht es um Gesinnung. Wie richten wir uns auf dieser Erde ein oder haben wir den Fokus auf den Himmel und dann versichern wir vielleicht nur das Nötigste? Ich weiß es nicht, auch da will ich nicht ein Urteil jetzt abgeben. Es geht mir darum, dass wir uns bewusst sind, wir sind auf dieser Erde nur Fremdlinge. Das ist heute Morgen noch wichtig. Weil das hat Auswirkungen auf unsere Entscheidung und Wille. Wenn der Blick auf den Himmel gerichtet ist, was ist denn im Fokus und was ist nur beiläufig? Richte ich mich, tue ich mich vorbereiten auf die Zeit in der Ewigkeit? Oder bin ich mich am Einrichten auf dieser Erde? Das soll ich heute herausfordern, wenn wir jetzt reingehen in Paulus. Und der Paulus im Hebräer, der macht eben ein Schattenbild oder bezieht sich auf Schattenbilder aus dem Alten Testament, nämlich das Volk Israel. Und ich habe das Gefühl, das ist optimal für die Predigt zum Anwenden, nämlich das Beispiel von der 40-jährigen Wüstenwanderung. Was war das Fernziel? Verheißene Land, genau. Und welches ist das gewesen? Genau. Felix, ich denke, du könntest gerade führen kommen, mich ergänzen davon, weil du bringst gute Inputs. Das Land Kanaan, oder? Sind wir uns einig? Das war dort das Fernziel gewesen. Und die 40 Jahre, die symbolisieren in der Bibel eigentlich oft eine klar definierte Zeit. Also überhaupt die Zahl 40, oder? Im Zusammenhang mit der Zahl 40 wird oft Zubereitung, also 40 Tage oder 40 Jahre, Zubereitung von irgendjemandem. Geht es ein bisschen um das Ausrichten, um Prüfungen, um Lernen, um Buß und Demut. Das ist das Symbol von diesen 40 Jahren. Und wenn man jetzt von dem Schattenbild redet, von dieser Wüstenwanderung, dann sind drei kernige Aussagen sicher daraus zu nehmen. Das eine ist die Befreiung von Ägypten. Also, er hat sie erlöst von dieser Gefangenschaft, wie er uns nachher am Kreuz erlöst hat vor der Sünde, oder vor der Folge der Sünde. Die Wüstenwanderung, das ist jetzt, was wir jetzt heute diskutieren wollen. Nachher kommt die Zeit, wir sind nicht gerade im Himmel, die wenigsten von uns zumindest. Das Land Kanaan liegt noch vor uns, also wir haben noch 40 Jahre vor uns, symbolisch gesehen. Was ist denn in diesen 40 Jahren noch so passiert? Zehn Gebote haben sie bekommen, also Hinweise, wie sie leben sollen. Haben sie nicht Gott vertraut? Sie haben Gott oft nicht vertraut, haben sich Götzenbilder gemacht. Stimmt.
Also die sind gar nicht im Plan?
Das ist richtig. Ja, das sehen wir heute noch. Danke für den Input. Stimmt. Manna, genau, Ausdauer und Kampferprobung. Sie sind nicht im Plan gewesen, ist gesagt worden. Was haben sie noch erlebt? Verfolgung. Genau, das zählt der Begegnung. Also er war mitten unter ihnen, das ist auch eine wichtige Aussage. Genau, es hat eine ganze Generation fast, ist nicht ins Land Kanaan gekommen.
Vielleicht wissen wir nur etwas, aber sie haben dem nach.
Genau, darum wegen Plan und Nicht-Plan, aber richtig, sie haben die Feuersäule gehabt, die ihnen vorausgegangen ist, Feuer- oder Rauchsäule. Er hat das Meer getrennt, wo die Ägypter noch gekommen sind, oder? Also das alles haben sie erlebt in diesen 40 Jahren. Danke fürs Mitmachen. Oder das ist ein Schattenbild. Da geht es um mehr, als nur, dass das im Alten Testament vor 4000 Jahren mal war. Ich will heute ein bisschen, nicht im Tiefen, aber das eine oder andere das rausnehmen, was das für uns könnte bedeuten. Und bei einem Schattenbild ist mir noch wichtig, das Wort ist vielleicht da nicht so bekannt. Im Schattenbild geht es darum, wenn man das Kamel anschaut, ein Schattenbild ist nicht immer genau das Original, oder? Auf etwas wird das Licht geworfen und es kommt zu einem Schatten. Und es deutet auf das Original hin, aber das Original selber, die wirkliche Aussage, die kommt vielleicht erst später. Eine spezielle Bibel mit dem Alten und dem Neuen Testament, haben wir viele Symboliken aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament erst ausgeleitet oder erklärt werden. Und so macht es jetzt Paulus auch im Hebräer. Wir haben die Feuersäule gehört, das ist so ein klassisches Beispiel auf den Heiligen Geist, der uns anleitet, oder? Wo uns Weisheit gibt und voraus kann gehen. Die Stiftshütte, danke Söhne, du hast die angesprochen im Zusammenhang mit dem Bundesladen. Die Stiftshütte ist die grosse Aussage, er ist mitten unter uns. Ich bin da an einem Buch lesen, wo es genau um das geht. Und es ist extrem spannend, was alles aus dieser Geschichte, mit dieser, oder aus dieser Symbolik von der Stiftshütte und von denen, all diesen Bestandteilen, die sie drinnen hatte, und dem Vorhof und dem Allerheiligen, was man da alles herauslesen könnte. Und das sind Hinweise auf spätere Sachen, wie zum Beispiel auch der Opferdienst. Der Opferdienst, den sie früher gemacht haben, ein reines Tier, das sie schlachten mussten, musste Blut fliessen, um die Sünden wieder zuzudecken. Das ist ein Bild auf das Lamm Gottes, das schlussendlich mit dem wirklich reinen Blut die Sünden sogar wegnimmt. Oder so lange zudeckt oder von uns wegnimmt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz von dieser Sünde stehen müssen. Also das ist so ein bisschen das Thema Schattenbild gewesen, und das betreffen wir jetzt noch zwei, drei Mal. Schlussendlich geht es wieder um den Vers, den wir anfangs gelesen haben, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ausruhte, als er alles erschaffen hatte. Jetzt ist einfach die Frage, oder? Wenn wir nochmal den Heißluftballon im Kopf haben, wo steht jetzt der gerade so? Ist der schon im Land Kanaan und hat das Anrecht auf Ruhe? Weil wenn wir den Vers anschauen, dann wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, also wer einmal wird in die Ewigkeit können gehen, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Da wird von Arbeit gesprochen oder von Werken in anderen Übersetzungen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Also die der Meinung sind, ihr seid jetzt da zum Ruhen, weil ihr habt euch jetzt bekehrt, jetzt sind ihr die Ruhe Gottes eingekehrt, die liegen aus meiner Sicht schwerst falsch. Die haben den Heißluftballon gewählt. Und ich bin heute ein bisschen direkt, das sind die in der Gemeinde hocken und warten, bis mal geliefert wird. Die hocken im Heißluftballon. Das heisst nicht, dass jetzt alle da vorne stehen und predigen. Ich bin froh, dass ich auch mal etwas sagen kann. Es wird auch niemand kritisieren, der nicht eine Predigt vorbereitet. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber die Heißluftballon-Strategie, mit der kommen wir in den Himmel. Aber ihr verpasst eine riesige Chance. Oder wann gehen wir in seine Ruhe ein? Nachdem die Arbeit erledigt ist, nach der Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung war entscheidend gewesen. Wenn wir an dieser Wüstenwanderung, vielleicht in einer weiteren Predigt mal noch weitermachen, wie entscheidend das Erfahrene, das Gelernte aus dieser Wüstenwanderung ist. Wir haben jetzt die grosse Chance, alle, die wir da sind, alle, die sich für Gott entschieden haben, haben eine grosse Chance. Wenn wir jetzt auf die Ewigkeit schauen, haben wir jetzt die Chance zum Lernen. Wir haben jetzt die Chance, um etwas zu machen, um uns zu bewähren. Nachher können wir das nicht mehr. In der Ewigkeit haben wir jetzt die Chance. Nachher, irgendwann, wenn die Arbeit erledigt ist und wir in der Ruhe Gottes drin sind, dann ist die Zeit der Zubereitung vorbei. Dann sind die 40 Jahre Wüste durch. Also nehmt die 40 Jahre und nutzt es. Das muss ich mir auch sagen. Ich bin mit dem jungen Bauer zusammengehockt. Und irgendwann komme ich auf die Predigt für mich und merke, hey, es geht nicht um irgendwelche grossen Ziele, es geht darum, dass du in diesen 40 Jahren etwas daraus machst. Da geht es nicht darum, dass wir in die Mission gehen. Das mag sein, dass das im Plan so weit rauskommt, dass du halt in die Mission gehst. Aber da kann ganz so gut sein, dass du an deinem Arbeitsplatz und in deiner Familie gut vorstehst und da deine 40 Jahre sind und ein Vorbild bist als Bauer in Löningen oder als Verkäufer bei der Firma Heim oder wo auch immer du bist. Dort gibt es überall Missionsfelder. Und so möchte ich euch beliebt machen, nehmt die Mission oder die Wüstenexpedition an. Nehmt sie an und nutzt sie, um was zu machen. Demut lernen. Das ist, wie ich es zuoberst will, mein grösster Punkt ist. Ich bin im Beruf Verkäufer und habe immer das Gefühl, wir sind die Besten. Also ich muss Demut lernen. Ich habe in den 40 Jahren das Thema von mir da. Oder noch andere, aber auch das. Was haben sie noch gelernt im Volk Israel? Sie haben Prüfungen und Challenges durchstehen. Nicht, weil Gott will, dass sie ein bisschen belagert werden, sondern weil er sie weiterbringen will. Und er will ihre Herzen kennenlernen. Das finden wir, wenn wir im 5. Mose lesen, Kapitel 8, Vers 2, und du sollst an den ganzen Weg denken, das war nach dieser Zeit von diesen 40 Jahren, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wie soll man das denn wissen? Wieso müssen sie das können? Wieso machen wir nicht den Heißluftballon?
Dann hätten wir nichts gelernt.
Und wieso musst du nichts lernen? Ich meine, wenn du mal stirbst in den nächsten 40, 50 Jahren, jetzt bist du 30, dann bist du ja nicht in der Ewigkeit. Und was bringt dir das denn noch? Nur weil du weißt, wie man ein Küchli backen kann. Oder was du auch immer alles so gelernt hast, jetzt ein Beispiel, oder weil du gelernt hast, super Kinderarbeit machen, das bringt dir doch in der Ewigkeit nicht. Genau. Ich bin fest davon überzeugt, und es gäbe auch der eine oder andere Bibelvers, der klar darauf hindeutet, das, was wir hier lernen, ist entscheidend für die Ewigkeit. Also er tut das Volk Gottes nicht prüfen aus Plausch. Das könnt ihr euch, denke ich, schon mal einschreiben. Das hat einen Grund, warum wir die Zeit auf dieser Erde jetzt sind. Und dass das, was wir lernen, in der Ewigkeit einen Sinn gibt. Aber im Heißluftballon könnt ihr tunen, nichts lernen. Ihr könnt zwar oben runterschauen und schauen, wie es so könnte sein, aber wirklich etwas lernen, tun ihr nicht. Und da habe ich mir ziemlich fest zu Herzen nehmen, Demut lerne ich im Heißluftballon nicht. Jemand hat es schon angetönt, Gott ist treu. Das ist die oberen drei Sachen, das ist klar, da geht es um die praktischen Erfahrungen. Aber was wir auch lernen, ist, dass Gott treu ist. Wie viel Mal hat das Volk Israel versagt und er ist immer treu geblieben und hat wieder eine Lösung gebracht. Hat es Manna gegeben, hat es Meer geteilt, hat den Heiligen Geist vorangestellt, ist unter ihnen gewesen mit der Bundeslade. Ich weiss, das ist eine relativ einfache Aussage, Gott ist treu, ja, das kennen wir seit der ersten Kindergartenstunde oder Sonntagsschulstunde. Aber was bedeutet es, wenn es darauf ankommt? Was bedeutet es, wenn jemand sein Kind verliert? Ist denn Gott treu gewesen? Und dann werden wir gefordert, und wenn wir dann eine Expedition hinter uns haben und wir zubereitet sind für so einen Moment, dann können die Leute, sind wir auch in der Lage, Gott dann als einen treuen Gott anzuschauen. Und ich habe volles Verständnis, wenn das jemand dann nicht kann. Aber mir geht es einfach darum, die harten Fakten werden wir in der Expedition lernen und nicht in der Theoriestunde. Auch nicht da vorne oder jetzt oder heute. Und auch nicht, wenn wir nur ein bisschen Hauskreis machen. Das ist noch nicht Expedition. Wir kommen jetzt gerade auf das. Nämlich unsere Expedition, konkret in unserem Leben. Was haben wir denn für Dimensionen dieser Expedition? Wir haben ein Zuhause. Das Zuhause kann hier gemeint sein, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir einmal geborgen sind, wo wir uns mal aufdanken können. Wo wir Leute um uns herum haben, die uns vielleicht einmal unterstützen. Es gibt Symbolik von der Armee. Das ist dort, wo das Arbeitsfeld ist, das ist dort, wo es ein Kampf ist. Und wir haben den Himmel. Das Himmlische. Der Heilige Geist zum Beispiel. Man kann auch sagen, unser gutes Umfeld, das ist unser Zuhause. Das kann am Arbeitsplatz auch ein gutes Umfeld sein. Das können verschiedene Orte sein. Bei der Armee, die Armee zeichnet sich aus, so klare Strukturen. Dort gibt es Sachen, die entscheidend sind. Oder? Es ist schwierig, wenn ich mit einem Trupp unterwegs bin und der hinter mir, also mich schützen muss, dass von hinten niemand mich angreift und ich dort einen Blinden anstelle, dann wird es schwierig. Da gibt es klare Strukturen, dass es funktioniert. Der Blind haben wir im Militär auch gehabt. Wir haben einen Blinden gehabt. Der war im Nachrichtendienst und musste Nachrichten hören. Und der hat im Hintergrund Sachen gehört, die anderen nicht gehört haben. Dass im Hintergrund zwei tuschelt haben und irgendein Codewort rausgekommen ist. Oder? Da hat man einen Blinden super einsetzen. Aber nicht als einer, der hinter mir ansteht und schützt. Wir kommen hier nochmal drauf. Im Himmel, der Heilige Geist, die Sepp-Dimension, ist auch entscheidend, weil dort haben wir heute schon mit überkommen, ist zum Beispiel die Weisheit verborgen. Und jetzt ist wichtig, das ganze Konstrukt ist abhängig von mir, wenn ich mich in diesen drei Dimensionen aufhalte. Was passiert, wenn ich immer zu Hause bin?
Sofa-Potato.
Genau. Dann rosten wir rein und haben nicht gemerkt, dass wir eine Aufgabe hätten, vielleicht in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Missionsfeld, irgendjemandem etwas zu helfen, haben keine Beziehung mit dem Heiligen Geist, weil wir nur die Hause hocken und nur uns berieseln lassen. Fernsehen schauen, hoffen, es kommt jemand auf den Kaffee vorbei, irgendwo jemand abziehen, ein bisschen lästern. Das ist, wenn wir uns nur dort aufhalten. Und was passiert, wenn wir nur in der Armee sind? Wenn ich nur Vollgas, ich sage jetzt, mache jetzt ein krasses Beispiel, Missionar, voll neben draußen, voll am sich ausgehen, immer nur am helfen und... Kann sein, dass ich ein Burnout überkomme, genau. Es kann sein, dass der keine Unterstützung hätte, weil er keine Beziehung hat mit dem Umfeld. Es kann aber auch sein, dass er keine Beziehung hat mit dem Heiligen Geist, weil er für sich für das keine Zeit nimmt, weil er nur die Arbeit sieht. Es ist mir heute ganz wichtig, die 40 Jahre ist nicht Kampf nur Kampf allein und nur bringen und nur leisten. Es sind drei Dimensionen, aber die Frage ist, wo ist denn unser Herz positioniert? Ist das Herz klein? Dann ist der Weg noch gross zwischen diesen drei Dimensionen. Wenn man ins Herz investiert und das Herz wächst, klingt es irgendwann, dass es alle drei Sachen gleichzeitig berührt. Dann können wir alles miteinander verbinden. Das kann man nicht einfach, ist mir schon klar. Darum sind ja die 40 Jahre, darum ist es nicht einfach. Weil, weißt du schlussendlich das Ziel? Warum will er wirklich, dass wir die 40 Jahre machen? Was ist das Fernziel? Das habe ich am Anfang gesagt. Genau. Dass wir uns darauf freuen können, dass wir eine Gemeinschaft haben mit ihm. Das Fernziel ist Gemeinschaft mit Gott. Und für das müssen wir reinpassen. Für das müssen wir zubereitet sein, weil, was wollen wir denn nicht oben? Ja. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter des Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wieso komme ich jetzt mit dem Vers? Der ist im Hebräer 4 immer noch immer eigentlich. Wir haben nur eine Exkursion gemacht, via Expedition. Das Wort Gottes ist dort zentral im Hebräer 4. Und zwar ist es kombiniert. Das Wort Gottes wird dort dargestellt als Schafschwert. Das symbolisiert ein Schwert, das bis ins Innerste durchdringt, wo Geist und Seele trennen kann. Wer von uns kann das so sauber trennen? Niemand. Wo ist genau die Schnittstelle zwischen Geist und Seele? Und was kommt von uns und was kommt durch den Geist? Was ist von unserer Seele bestimmt und was ist durch den Geist bestimmt? Das kann das Wort Gottes sauber unterscheiden. Oder Gelenke, also kann Gelenk und bis ins Mark vordringen. Gelenke sind eigentlich die härtesten Körperteile, die wir haben, die Knorpel. Selbst da hast du drin und bis ins Innerste, bis ins Mark. Was wird das symbolisiert? Und was ist jetzt da so wichtig? Wichtig ist das. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig. Und wirksam. Es ist wirksam. Und es deckt auf. Und ist ein Richter für unsere Gedanken und prägt die Gesinnung vom Herz. Wir müssen in das Herz investieren. Ich will nicht, dass ihr heimgeht und jetzt muss ich in die Wüste wandern und jetzt muss ich das Auto packen und ich gehe jetzt in die Expedition. Das ist gar nicht das, was ich heute sagen will. Ich will investieren in dein Herz. Und überlegt, wo euer Herz jetzt gerade ist. Wenn ich heimgehe, bin ich in dem Dreieck drin oder bin ich sogar nur daheim oder bin ich vielleicht nur immer im richtigen Heiligen Geist und lasse die anderen gar nicht davon teilhaben? Auch das ist nicht die Idee. Vielleicht braucht jemand meine Hilfe. Felix, kannst du schnell vorkommen? Du bist noch so schwer, dass ich dich mag. Nein, ich sollte wirklich alleine haben. David, dich mag ich auch noch. Wenn du die Aufgabe hast, schau, ob es auf dem Kreuz oben Staub hat, dann kann ich dir doch helfen, indem ich dir ein Bubenleiter mache. Ich bin froh, dass du und nicht ich. Hat es nicht oben Staub?
Ein bisschen.
Ist sauber hier oben. Mir geht es darum. Er hat die Aufgabe gehabt, um zu schauen, ob es oben Staub hat. Wenn ich ihm nicht helfe, kann er die Arbeit gar nicht ausführen oder es wird sehr umständlich. Also wir haben, der Bereich der Armee ist ein Teil dieser Wüstenwanderung. Und fragt euch, wenn ihr jetzt am Planen seid und in die Umsetzung geht, welches wären eure Aufgaben, wo ihr helfen müsst, wo ihr vorangehen müsst, wo ihr etwas prägen müsst. Wo könnt ihr vielleicht Seelsorge leisten? Oder wo könnt ihr Unihockey leiten? Zum Beispiel hatte ich letztens mit dem Janis ein gutes Gespräch gehabt. Da hat der Janis Unihockey gemacht, zu Beringen. Und es ist von einer Mutter Rückmeldung gekommen, dass sie gemerkt hat, dass da ein anderer Geist herrscht. Ja, wenn er dort fehlt. Wir können nur mit gläubigen Unihockey-Leitern können wir dort den gläubigen Geist versprühen. Wenn er dort fehlt, ist der Geist nicht vorhanden. Also, wir müssen schon schauen, wenn wir jetzt am Planen sind und die Entscheidweise fällen wollen, gelingt es uns, unser Herz richtig zu positionieren und investieren wir ins Herz. Und ins Herz investieren gibt es noch andere Möglichkeiten. Natürlich können wir im Umfeld und im Zusammenhang mit der Beziehung zu Gott unser Herz investieren. Aber was wir direkt beeinflussen können, ist die Bibel nehmen und unser Herz investieren. Und ich will euch motivieren. Ich weiss, es ist nicht so attraktiv für die einen. Aber ich habe richtig den Spass gefunden zum Bibelstudium betrieben. Ich habe mir das früher nie vorstellen. Mein Vater ist extra morgen um 5 Uhr aufgestanden, um das zu machen. Damit wir am 7. Uhr anfangen am Job. Ich habe es nie vorstellen. Mittlerweile komme ich so richtig Spass über. Und ich hoffe, dass ich es zulasse, dass der Pfeil vom Wort Gottes mein Herz trifft. Weil ich habe riesen Potenzial. Und ich will hier noch ein Beispiel machen. Mein Vater, wenn meine Eltern oft Seelsorge gegeben, viele Leute sind zu uns gekommen. Und als erstes immer, wir haben nämlich vom Spielzimmer hin vorgegüchselt, weil es geheißen müssen gehen. Das geht uns nicht an. Aber als erstes hat er die Bibel genommen, hat sie aufgeschlagen und hat den Vers vorgelebt. Er hat ihnen nicht gesagt, was falsch ist. Er hat ihnen die Hilfe gegeben, dass sie selber herausfinden, was man ändern muss. Und um das geht es mir heute. Dass man das Herz so prägt, dass euch niemand mehr auffordert, um etwas zu tun. Oder euch darauf hinweist, wo vielleicht dein Standpunkt gegenüber dem Heiligen Geist oder Gott ist. Oder ob du vielleicht einmal zu Hause musst, wieder zur Ruhe kommen. So komme ich jetzt zum Schluss. Unterwegs Richtung Ziel war eine der ersten Folien. Pflege die richtige Gesinnung. Da habe ich versucht, heute rüberzubringen. Das ist das Dreieck. Hauptmöglichkeit ist das Wort Gottes. Da steht im Hebräer 4 so schön. Und da wieder, wenn wir nochmal das Schattenbild führen nehmen, wenn man dann zum Weisheit geht, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir brauchen, um gute Entscheidungen zu fällen und auf dieser Expedition uns aufzuhalten, dann gibt es das spannende Bild. Das ist eigentlich ein Schattenbild von dem siebenarmigen Leuchter, der auch in der Stiftshütte gestanden ist. Und da schreibt der Jesaja, der Geist des Herrn symbolisiert den Mittelstab, wird auf ihm ruhen. Dort geht es um den David. Aber da geht es mir jetzt um die verschiedenen Eigenschaften vom Heiligen Geist, wenn es um Weisheit geht. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Und spannend ist, es sind immer Doppelbegriffe, also Doppelaussagen verbunden mit einem Und. Und der siebenarmige Leuchter hat einen mittleren und immer zwei, die am gleichen Ort rausgehen. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Vollkommene Geschichte, das Wort 7 ist, oder Zahl 7 ist ja symbolisiert Vollkommenheit. Und wir haben die vollkommene Weisheit in uns, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben. Und jeder, der sich für Gott entschieden hat, hat ihn in sich. Die Frage ist, lädt er zu und nutzt er auch die Beziehung mit Gott, dass wir zur Weisheit kommen. Wir haben mit dem Wort Gottes mitbekommen vorher, dass das eine gute Quelle ist. Und wir haben mitbekommen, dass durch Erfahrungen in dieser Wüste auch Weisheit erlangt werden kann. Und so würde ich eigentlich zusammenfassen, dass das, was ich eingeschickt habe in diese Predigt, anfänglich wollte abholen, dass wir diese Sachen gestreift haben. Und möchte Folgendes euch noch mit auf den Weg geben, als letzte Folie, Gedanken zum Schluss. Lasst euch herausfordern oder lasst es euch vorbeigehen, entscheidet selber. Was ist entscheidend? Wie lang oder wie bedeutend, dass ich lebe? Worin besteht meine Ehre? Gott zu gefallen oder ihn zufriedenstellen? Oder zufriedenstellen meint, ja, jetzt habe ich meine Striche abgeholt, ich habe alle Unterrichte besucht, die es da gibt in der Kishona. Ich bin auch in jedem Gottesdienst. Ich habe auch schon gebetet im Gottesdienst. Ich habe sogar schon Abendmahl einmal da vorne ausgeteilt. Wenn wir Gott zufriedenstellen oder wenn wir ihm gefallen. Die, die zum Beispiel die, die in der Gemeindeleitung sind und nur wenn Gott zufriedenstellen, ist gefährlich. Wir brauchen Leute, die mit Leidenschaft in der Gemeindeleitung sind, weil da geht es um viel. Da geht es um den Tempelbau. Die, die da vorne moderieren, die vorne Predigt machen, wenn die nur Gott zufriedenstellen, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Wenn die, die Anbetungszeit planen und vorbereiten und vor Gott kommen und nur Gott zufriedenstellen und nicht gefallen, dann wird es unglaublich gefährlich. Kennt ihr die Geschichte vom talentierten Jungen, der Geige spielt? Der spielt perfekt Geige, ein Elfjähriger ist vermutlich eine wahre Geschichte, ich kann es nicht überprüfen. Ein Elfjähriger, der perfekt Geige spielt, der super Geige spielen kann. Gibt es Konzert, wo auch noch andere gespielt haben. Er setzt ab und einen riesen Applaus. Und der Bub hat ein düsteres Gesicht, fast ein enttäuschtes, obwohl alle klatschen. Irgendwann sieht er in der Reihe seinen Geigenlehrer und sieht, dass der klatscht. Und dann sieht man, wie sein Gesicht sich erhält und er Freude hat, weil er sieht, dass sein Geigenlehrer Freude hat. Nicht die Leute. Das ist, will ich Gott genügen oder den Menschen gefallen oder will ich Gott gefallen. Einen versöhnenden Abschluss habe ich versucht zu machen mit dem Matthäus. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn wir das Dreieck mit dem Herz im Griff haben, dann wandeln wir uns von Vers 28 zu 30. Amen.